Text als Evangelium gehört, ihr Lieben. Und ich habe mich gefragt, welch ein Trost. Selbst der engste Kreis um Jesus, die Kerntruppe, die 12 Jünger, die haben immer wieder keinen Durchblick. Wir wissen nicht, was er redet, sagen sie. Was bedeutet das, was er zu uns sagt? Ja, Fragen und Zweifel dürfen sein. Das ist ein Trost in Lebensphasen, in denen wir nicht durchblicken. Es ist doch so, dass wir manchmal mehr Fragen als Antworten haben. Warum, Gott, lässt du dies und jenes zu? Warum lässt du es zu, dass zum Beispiel in der Ukraine geschossen wird? Dass so viele Menschen da ums Leben kommen? Warum lässt du das zu, dieses schwere Erdbeben, das vor kurzem in der Türkei war? Warum dürfen deine Kinder verfolgt werden in Nordkorea, in Afghanistan, im Jemen und vielen anderen Ländern? Es gibt Großstadtgemeinden, da feiert man hin und wieder die sogenannte Thomasmesse. Und ich habe mir sagen lassen, dass es dafür extra Werbeplakate gibt. Thomasmesse steht da ganz groß drüber und im Untertitel heißt es: Ein Gottesdienst für Zweifler und für andere gute Christen. Für viele Passanten ist es ein echtes Aha-Erlebnis. Was? Ich bin in der Kirche willkommen, auch wenn ich hier und da Zweifel habe? Ja, ihr Lieben, es ist so. Zweifler sind willkommen. Wir alle sind willkommen. Die Jünger damals, die waren schon Monate, ja, Jahre mit Jesus unterwegs und standen trotzdem auf dem Schlauch. Jesus hat sie nicht zum Teufel gejagt. Er hat es ihnen immer wieder und wieder erklärt. Und bei ihm gab es einen Platz für den Thomas, den Zweifler und auch für Petrus, den Hitzkopf. Und wir dürfen wissen, Jesus, oder bei Jesus gibt es auch einen Platz für mich. Für mich mit meinen Fragen und mit meinen Zweifeln. Mit all dem, was mich umtreibt und woran sich meine Gedanken vielleicht wunschstoßen. Warum läuft gerade bei mir alles so quer? Das kann ja ganz schön verunsichern und das kann ja auch entmutigen. Aber das Schöne ist, damit dürfen wir zu Gott, damit dürfen wir zu Jesus kommen und sagen, ich kapiere es nicht, Herr, zeig mir den Weg. In einem Lied, das Sie sicher alle kennen, heißt es, Jesus, zu dir kann ich kommen, so wie ich bin. Wir müssen nicht so tun, als hätten wir alles im Griff, als wüssten wir über alles Bescheid. Fragen und Zweifel dürfen sein. Manches dürfen wir einfach stehen lassen. Oder wir dürfen es aussprechen bei Gott. Unsere Predigten, die hören ja normalerweise mit dem Amen auf. Aber die Antwort, die Jesus hier seinen Jüngern gibt, die fängt mit Amen an. Wahrlich, wahrlich, sagt er. Wirklich steht da Amen, Amen. Und das heißt, was ich euch jetzt sage, das ist wahr. Darauf könnt ihr euch verlassen. Das wird so kommen. Ja, was denn? Ihr werdet weinen und klagen, ihr werdet traurig sein. Ich sage das mal so, Jesus hat uns ja hier keinen Paradiesgarten versprochen. In der Bibel steht nichts davon, dass wir als Christen immer locker und fröhlich lächelnd durchs Leben gehen werden. Geh mit Jesus, dann ist alles paletti. Wer das behauptet, ja, der ist in meinen Augen ein Schwärmer. In unserem Text und an vielen anderen Stellen des Neuen Testaments klingt die Botschaft ganz anders. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Und dem Paulus wird gesagt, lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ihr Lieben, die Freiheit und die Privilegien, die wir als Christen und Kirche in Deutschland haben oder noch haben, die sind eher untypisch. Wir sollten sehr dankbar dafür sein. Selbstverständlich ist das nicht. In vielen Ländern sind Christen enorm unter Druck. Dort kostet es etwas, sich zum Glauben an Jesus Christus zu bekennen. Von Arbeitslagern in Nordkorea bis zur Todesstrafe in reinen islamischen Staaten ist alles möglich. Schon eine Bibel zu Hause zu haben, ist da strafbar. Vielleicht erinnern wir uns noch an unsere eigene Geschichte. Wer zu DDR-Zeiten den aufrechten Gang geübt hat, der hat viele Nachteile einstecken müssen. Doch ihr Lieben, wer in der Bibel, wer in Gottes Wort zu Hause ist, der lässt sich nicht so leicht bange machen. Der wird auch einigermaßen resistent gegenüber Leuten, die ein Kuschel-Evangelium predigen. Im alten evangelischen Kirchengesangbuch von 1953, da stand noch ein Lied, in dem 11 Strophen lang das Leiden der Christen buchstäblich besungen wurde. Da heißt es in einer Strophe, unser Leiden prägt der Meister in die Herzen, in die Geister, sein allgeltend Bildnis ein. Die Sprache ist nicht mehr unsere, aber die Tendenz und die Zielrichtung des Liedes, die könnte ich unterschreiben. Kalkuliere das Leiden in deinem Leben ein. Schwere Zeiten könnten auch eine besondere Schule sein. Eine Schule auf unserem Glaubensweg, wo wir Tiefgang gewinnen. Der China-Missionar Hudson Taylor, der schrieb einmal, das zu lernen, was Gott uns durch die Not sagen will, ist wichtiger, als aus ihr herauszukommen. Ihr Lieben, Not und Anfechtung wollen uns nicht kaputt machen, sondern wollen uns reifen lassen, im Glauben reifen lassen. Aber das ist nicht die ganze Botschaft am heutigen Jubilate-Sonntag. Ich habe mich beim erstmaligen Lesen dieses Textes gefragt, denn wer hat denn eigentlich diesen Predigttext aus den Abschiedsreden von Jesus für Jubilate herausgesucht? Wo bleibt in diesem Text das Singen? Wo bleibt in diesem Text das Jubilieren? Das sollten wir doch in dieser Frühlingszeit nicht nur den Vögeln überlassen. Ja, wie so oft kommt das Beste im Predigttext zum Schluss. Jesus lässt seine Jünger gedanklich eine Geburt miterleben. Heute würden wir sagen, er nimmt sie gleichsam mit in den Kreissaal. Erstaunlich, wie gut er sich da als Mann auskennt. Ich selber habe noch keinen Kreissaal von innen gesehen. Als unsere vier Kinder geboren wurden, da war es noch nicht üblich, dass der Vater dabei sein darf. Aber meine Frau hat mir natürlich davon erzählt und meine Kinder, die auch schon wieder Kinder haben, ebenso. Und manche unter uns wissen da ganz besonders Bescheid, weil sie es selbst erlebt haben. Manche Geburten gehen harte Stunden voraus, mit viel Warten, mit viel Schweiß, aber auch Tränen. Zuerst Tränen wegen der Schmerzen und dann Freudentränen. Wenn das kleine Menschenkind zur Welt gekommen ist, auf dem Bauch oder an der Brust der Mutter liegt, was für ein wunderbarer Moment, wenn der neue Erdenbürger mit noch etwas schrumpeligen Fingerchen anfängt, in der Gegend herumzufuchteln. Als Mutter ist man zunächst erledigt. Gut, es soll auch Väter geben, die nach der Geburt erledigt sind. Aber zunächst erledigt, aber auch glücklich. Glücklich über das Wunder der Schöpfung. Jesus will damit sagen, bevor ich wiederkomme, ist es wie bei einer Geburt. Den Freudentränen können Schmerzen, viel Warten und auch Tränen vorausgehen. Doch wenn ich wiederkomme, will ich euch zu mir nehmen, will ich euch wiedersehen und euch zu mir nehmen. Euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Was für eine tolle Aussicht, wenn man bedenkt, was uns heute alles vor Horrorszenarien in Aussicht gestellt werden. Menschen, die mit Jesus Christus leben, dürfen sich freuen auf ihre Zukunft, ihr Lieben. So wie das Baby an der Brust der Mutter liegt, so aufgehoben, so geborgen, dürfen wir uns dann fühlen. Für mich ist das einer der großen Ankerpunkte meines Glaubens, wissen zu dürfen, dass uns eine große Zukunft bevorsteht. Unser Leben ist keine Sanduhr, durch die der Sand nun unaufhörlich durchrieselt und irgendwann ist Schluss. Nein, ihr Lieben, es wird nicht weniger, es wird mehr. Ich muss da immer wieder an die Worte der Holländerin Corrie ten Boom denken. Ich habe die schon oft zitiert, die in deutschen Konzentrationslagern war und die als einzige ihrer Familie überlebt hat und die dann die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündigt hat weltweit, die ist herumgereist. Und sie hat unter anderem den Satz geprägt, das Beste kommt noch. An vielen Stellen der Bibel finden wir diese Perspektive. Zum Beispiel Psalm 126, wo es heißt, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Oder, dass wir jetzt leiden müssen, ist leichter zu ertragen, wenn wir bedenken, welch unvorstellbare Herrlichkeit uns erwartet. So schreibt es Paulus im 2. Korintherbrief. In einem Lied, das ich kürzlich hörte und das mir sehr gefallen hat, da heißt es in der ersten Strophe, auferstanden aus des Grabes Nacht, Jesus hat uns helles Licht gebracht. Freude bricht durch alle Dunkelheit, Jesus lebt in Ewigkeit. Und wir werden mit ihm leben in der Herrlichkeit, bei ihm allein. Was kann es noch Schöneres geben, als Freunde des Herrn schon hier zu sein? Ihr Lieben, wer das aus den Augen und aus dem Herzen verliert, diese Gewissheit, der verliert in seinem Leben auch die Gelassenheit. Christsein ist kein Spaziergang durch einen Vergnügungspark. Aber wir haben die Gewissheit, es wird der Tag kommen, an dem unsere Fragen ihre Antwort finden, an dem alle Tränen getrocknet werden. Bertolt Brechts Theaterstück Der gute Mensch von Sezuan endet mit den Worten: Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. So ein Lebensende ist furchtbar. Am Tag unseres Wiedersehens werden all unsere Fragen beantwortet sein, sagt Jesus hier in dem Text. Wörtlich steht hier: An diesem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Ich stelle mir das so ganz einfach vor. Da stehen wir einmal vor Jesus, den Kopf voller Fragen und die Gesichter gezeichnet von der Geschichte unseres Lebens. Und in dem Moment, wo wir Jesus ins Gesicht sehen, wird uns alles unwichtig, weil uns nur noch Freude erfüllt. Und hier, ihr Lieben, hier blitzt Jubilate auf. Freut euch! Wer um dieses Ziel weiß und wer vertrauensvoll darauf zugeht, bei dem wächst diese Freude jetzt schon. Diese Vorfreude macht Mut und diese Vorfreude gibt auch Kraft für das Leben hier und jetzt, trotz mancher offener Fragen. Selig sind, freuen dürfen sich alle, die Gottes Wort hören, es annehmen und die Jesus vertrauen. Amen.